Ich bin der Thomas
und ich bin der Timo
und wir begrüßen euch zu unserem Podcast IFZ Talking Finance.
Ja, wie ihr bereits wisst, ist das IFZ in der Schweiz das größte Fachhochschulinstitut im Bereich Finance und wir freuen uns, euch über lokale und internationale Finanzthemen zu informieren.
In dieser zweiten Folge unseres Podcasts beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Eigenkapitalfinanzierung und den Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung in diesem Bereich bietet.
Aber Thomas, zunächst natürlich wieder unser Schmankerl zum Start. Thomas, heute bist du dran.
Genau, Timo. Ich möchte dir heute eine Frage stellen zum Thema Eigenkapitalfinanzierung in der Schweiz. Grundsätzlich sollten Eigen- und Fremdkapital in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Eine Finanzierungsregel sagt, dass das Eigenkapital ungefähr so hoch sein sollte wie das Fremdkapital. Mit einem so hohen Eigenkapital könnten Unternehmen doch recht unabhängig von einzelnen Investoren bzw. Fremdkapitalgebern agieren und sie sind darüber hinaus noch flexibel genug, falls es einmal einen Bankkredit benötigt. Aber die Realität sieht etwas anders aus. Gerhard Schwarz, ehemaliger NZZ-Wirtschaftsredaktor und Direktor von Avenir Swiss, heute Präsident der Progress Foundation, hat kürzlich in einem NZZ-Artikel festgehalten, wie die ungefähr 450.000 in Schweizer Handelsregister eingetragenen Gesellschaften finanziert sind. Was denkst du, Timo? Welchen Eigenkapitalanteil haben diese Gesellschaften im Schnitt?
Oh je, das ist eine gute Schätzfrage, Thomas. Die von dir erwähnte Handgelenk-mal-Pi-Regel sagt, ja, 50%. Ich denke, das ist gar nicht so schlecht. Ich schätze vielleicht ein bisschen weniger. Wie wäre es mit 35-40%?
Leider falsch geraten. Also in der Schweiz liegt die durchschnittliche EK-Quote, Eigenkapitalquote, der im Handelsregister registrierten ungefähr 54.000 Gesellschaften bei 25%. Rund ein Drittel dieser Unternehmen weist sogar eine Eigenkapitalquote von weniger als 20% auf. Das macht es schwierig, eben einen Wirtschaftseinbruch, wie er eben jetzt auch gerade feststellbar ist, zu überstehen.
Okay, das ist wirklich recht niedrig.
Genau. Vor diesem Hintergrund würde ich jetzt gerne zu unserem heutigen Gast kommen. Wir haben Peter Schnürer von der Daura bei uns. Er wird uns gleich die digitalen Möglichkeiten und aktuellen Entwicklungen rund um das Thema Unternehmensbeteiligungen näher bringen.
Genau, kurz zu seiner Vorstellung. Peter ist seit den 90er Jahren als Startup-Unternehmer aktiv mit Zwischenstationen bei einem großen Finanz-IT-Provider, war also immer in der Schnittstelle zwischen Finance und IT unterwegs. In Liechtenstein war er Mitglied der Expertenkommission, die damals das weltweit beachtete Blockchain-Gesetz erarbeitet hat. Als CEO der Daura treibt er den Auf- und Ausbau eines Ökosystems für digitale Assets nun voran. Lieber Peter, wir heißen dich herzlich willkommen bei uns.
Ja, lieber Peter, wie bist du zu Daura gekommen? Was macht die Daura genau und mit welchem persönlichen Ziel hast du den Job bei der Daura angetreten?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung hier und die Gelegenheit, heute mich mit euch auszutauschen. Ganz spannende Themen. Ja, wie bin ich zur Daura gekommen? Das war ganz lustig eigentlich. Ich habe diesen Job über Twitter gesehen und habe dann auf Twitter reagiert. Aber es gibt eine Vorgeschichte dazu. Also ich bin ja schon seit 2013 bin ich sehr stark in dem Thema Blockchain, digitale Assets unterwegs, habe da diverse Projekte gemacht, unter anderem auch mit euch am IFZ hatten wir mal ein KTI-Projekt, da habe ich auch einige der späteren Daura-Gründer kennengelernt, wo wir so Themenabwicklung von Aktientransfers auf der Blockchain uns angeschaut haben im Rahmen dieses Forschungsprojekts damals. Ich glaube, das war so um die 2016. Und einige der Gründer, die ich da dann kennengelernt habe, Gründer der Daura, haben das dann eben weitergetrieben. Und eines Tages habe ich auf Twitter gesehen, die suchen jetzt einen CEO für diese neu gegründete Unternehmung. Und dann dachte ich mir, das Thema finde ich extrem spannend. Einige der Leute kannte ich auch schon. Und so bin ich zur Daura gekommen und die Idee dahinter war für mich die Faszination, dass es jetzt möglich ist, Vermögenswerte digital und dezentral zu emittieren, zu speichern, weiterzugeben, ohne dass es Intermediäre braucht. Das hat mich fasziniert. Mich hat das mehr fasziniert als die anderen Möglichkeiten, die die Blockchain einem bietet, zum Beispiel Kryptowährungen und was es da so alles gibt, weil ich finde, ein Token, also ein Token ist ja ein digitales Gut, das an irgendein Recht gekoppelt ist im Falle der DAURA, und ein Token, der eben eine Aktie repräsentiert, aber die Leichtigkeit der Emission, die Leichtigkeit des Transfers und die Leichtigkeit der Verwahrung auf rein digitalen Weg abbildet, das hat mich extrem fasziniert. Und das Ziel, was ich mir gesetzt habe, ist natürlich in diesem Setup auf der einen Seite ein ganz klares geschäftliches Ziel. Wir möchten gern Marktführer werden in der Schweiz, wenn es darum geht, digitale Aktien herauszugeben. Aber dann, ich sage immer, ich bin halb Geschäftsmann und halb Prediger. Für mich ist auch wichtig, das Thema digitale Vermögenswerte, das ist ja komplett neu. Viele Menschen haben davon noch nicht allzu viel gehört, oder es fehlt auch an der einen oder anderen Stelle das Verständnis. Ich habe mir auch das Ziel gesetzt, zu erklären, worum geht es eigentlich bei digitalen Vermögenswerten. Was sind die Vorteile? Wie einfach ist das zu nutzen? Wo sind aber auch die Risiken? Wo sind die Abgrenzungen zu Bitcoin? Also viele, die irgendwie Blockchain denken, hören, denken erstmal an Bitcoin und haben dann ein komplett eigenes Kopfkino, was das denn sein könnte. Aber eigentlich ist nur ein anderes Medium, Vermögenswerte herauszugeben, zu verwahren und zu transferieren, als wir das heute kennen.
Peter, bevor wir noch weiter in das Thema einsteigen, gibt es eine Anekdote, die uns so auf Basis deiner bisherigen Erfahrung bei der DAURA teilen möchtest? Also sprich, hatte ich vielleicht irgendwie gerade in Bezug auf den innovativen Charakter des Businesses der Firma etwas besonders positiv oder negativ überrascht?
Ich war, als ich angefangen habe, Ende 2018 in der DAURA, war ich sehr positiv überrascht, wie KMU-Unternehmer das Thema aufnehmen. Ich kam damals aus einem Umfeld, was sehr stark Banking geprägt war. Ich war Chief Digital Officer bei einem Unternehmen, das Dienstleistungen für Banken erbringt, IT-Dienstleistungen für Banken. Und dort war ich auch schon in dem Bereich Blockchain-DLT-Systeme unterwegs und war sehr stark damit beschäftigt, Aufklärung zu betreiben und Überzeugungsarbeit zu leisten und Basisarbeit zu leisten, was das überhaupt ist, was man damit machen kann. Und dann kam ich aus diesem Bankenumfeld in ein KMU-Umfeld und wollte auch immer erst mal anfangen zu erklären, was ist Blockchain und wie unterscheidet sich jetzt so ein Aktientoken von einem Bitcoin, und habe an vielen Stellen gehört, ja, das können wir mal überspringen, damit haben wir uns schon beschäftigt. Und das fand ich sehr interessant, dass KMU-Unternehmer hier einen massiven Vorsprung hatten zu der Zeit gegenüber Banken, die ja eigentlich primär sagen müssten, wir beschäftigen uns mit dem Thema, was sind digitale Vermögenswerte und wie gehen wir damit um. Und ich kam dann aus einer Welt, die eigentlich viel weiter war als zum Beispiel deren Kunden hatten sich schon intensiv damit beschäftigt, zumindest die ich getroffen habe. Jetzt muss man sagen, man ist ja da auch immer in einer Blase unterwegs. Das heißt, die, mit denen ich da gesprochen hatte in dieser ersten Phase, das waren natürlich First Mover, die gehört haben, da gibt es DAURA, da kann man Aktien digital emittieren. Aber trotzdem fand ich das sehr faszinierend, wie weit einige dieser KMU-Unternehmer in der Schweiz gedanklich da bereits waren.
Sehr spannend, vielen Dank für diese Einsicht. Du hast kürzlich wahrscheinlich in deiner Rolle als Prediger, du hast ja gesagt, eben halb Prediger, hast du online da im Rahmen eines Fachkurses ein sehr interessantes Referat gehalten, auch zum Thema Token als innovative Finanzierungsform und effiziente Shareholder-Interaktion. Also an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Beitrag. In deinen Ausführungen hast du unter anderem die folgende Aussage gemacht: Die Ausgabe von Token wird zum Standard in der Unternehmensfinanzierung. Kannst du jetzt dazu noch etwas ausführen und wie sieht dann die weitere Entwicklung auf der Zeitachse aus? Wie können wir uns das etwas konkreter vorstellen?
Token als Standard in der Unternehmensfinanzierung. Dazu noch mal kurz zurück: Was ist ein Token eigentlich? ein Token, können wir uns vorstellen, wie eine Art digitale Quittung dafür, dass ich einem Unternehmen Geld gegeben habe. Jetzt mal ganz unabhängig davon, was da zugrunde liegt. Und dieser Token repräsentiert somit meine Bestätigung, dass ich entweder Aktionär dieses Unternehmens bin oder dass ich dem Unternehmen Geld geliehen habe. Das heißt zum Beispiel einen Bond gezeichnet habe. Und diese Quittung, in unserem Fall bei der Daura, bei uns werden Aktien digital emittiert, heißt, dass ich beteilige mich an einem Unternehmen im Rahmen einer Kapitalerhöhung und bekomme dafür im Gegenzug einen Token, der die digitale Aktie repräsentiert. Und warum bin ich der Überzeugung, dass das künftig der Standard wird? Nun, weil es einfach ist. Es ist extrem einfach, mich an einem Unternehmen zu beteiligen oder einem Unternehmen Geld zu geben, wenn ich das möchte. Und die gesamte Abwicklung ist sehr effizient. Das heißt, ich sehe gar keinen Grund, warum das künftig anders funktionieren sollte, weil hier Technologie Möglichkeiten schafft, das extrem effizient abzuwickeln. Ich sage mal, wir sind die digitale Druckmaschine für die Aktie. Und wie kann man sich das jetzt in Realität vorstellen oder was heißt das? Digitalisierung heißt ja am Ende vom Tag immer nichts anderes als die Transaktionskosten sinken und die Grenzkosten sinken. Und genau dasselbe gilt auch für Aktien. Das heißt, wenn ein Kunde bei uns Aktien über unsere Plattform herausgeben will, ist das sehr kostengünstig und er kann ein breites Aktionariat auch sehr effizient verwalten. Wäre ja heute so, viele KMU-Unternehmer hätten gern, wenn sie Kapitalerhöhungen machen, das Geld der Aktionäre. Sie wollen aber nicht die Aktionäre, weil viele Aktionäre bedeutet viel Aufwand, viel Koordination, viel Abstimmung. Muss auch nur im Rahmen einer Kapitalerhöhung schon mal anfangen, irgendwie die Aktien zu verteilen, das Aktienbuch zu führen. Wenn wir aber diesen gesamten Administrationsprozess digitalisieren, reden wir plötzlich nicht mehr von Aktionären als jemand, wo, ja, da muss ich halt Shareholder-Management betreiben, sondern ein Aktionär ist jetzt in dem Fall jemand, den ich zu meinem Fan und Messenger meines Unternehmens mache. Das heißt, ich binde den mit ein. Eigentlich, je mehr Aktionäre ich habe, desto besser wird's. Und genau das ermöglicht eine günstige Herausgabe. Beispiel, wir haben jetzt einen Kunden bei uns auf der Plattform gehabt, der hat das eben dieses Microshare-Prinzip relativ gut realisiert. Der hat Aktien herausgegeben, da konnte man sich bereits mit unter 17 Franken pro Aktie an diesem Unternehmen beteiligen. Und zwar mit einer Aktie. Also wenn ich wollte, konnte ich da eine Aktie für, ich glaube, 16,70 Franken war es, an diesem Unternehmen zeichnen. Und da sehe ich die Zukunft, weil das ist von der gesamten Abwicklung her voll automatisiert, von der Zeichnung des Zeichnungsscheins bis zur Herausgabe. Und das, was für Aktien gilt, gilt genauso auf der Fremdkapitalseite. Wenn ich Bonds digital emittiere, ich kann das viel, viel effizienter gestalten. Und damit sehe ich überhaupt keinen Grund mehr, warum man künftig nicht auf Basis von Token seine Unternehmensfinanzierung machen sollte.
Sehr spannend. Also wenn ich zusammenfasse, es ist extrem einfach, effiziente Abwicklung hinsichtlich Transaktionskosten und Grenzkosten der Transaktion auch. Und es ist viel einfacher zu verwalten, das zu führen. Und du sagst eben auch, dass dann die Shareholder sozusagen zum Fan und zum Messenger für das Unternehmen werden. Und mir leuchtet das absolut ein. Und ich finde das eine sehr spannende weitere Entwicklung.
Peter, vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Du sagst, du hast ja das Beispiel ganz schön genannt. Wird es jetzt auch so sein, dass quasi der Privatinvestor dann auch eine ganz andere Anlagemöglichkeit in Zukunft haben wird an dem Beispiel, was du auch genannt hast?
Natürlich, ich kriege ja dann Zugang zu Investments, an denen ich mich als Privatanleger, als kleiner Privatanleger sonst gar nicht beteiligen könnte. Im klassisch herausgegebenen Aktien, wenn ich zu meiner Bank gehe und sage, ich würde mich gerne an einer Kapitalerhöhung eines Unternehmens beteiligen mit 17 Franken, behaupte ich jetzt einfach mal pauschal, da wären die Spesen und Gebühren für dieses Modell über einen klassischen Weg wären einfach so hoch, dass sich das gar nicht lohnt, mich mit 17 Franken an dem Unternehmen zu beteiligen. Und es sind Kleinaktionäre oder Kleininvestoren, denen ein neues Universum aufgeht, zu dem sie bislang keinen Zugang hatten. Denn das Ganze wird dann auch transparent über Crowdfunding-ähnliche Plattformen, wird das transparent offengelegt. Wenn das jemand möchte, kann der sagen, ich biete jetzt allen in der Schweiz, die sich interessieren für solche Investments, biete ich diese Beteiligung an. Dann gibt es da Plattformen wie unsere, wo man das künftig machen kann. Ich sehe auch Themen, die jetzt wieder stärker in den Vordergrund kommen, wie zum Beispiel Investition in regionale Unternehmen. Ich wohne da, ich finde das ganz spannend, dass es bei mir am Dorf vielleicht irgendein nachhaltig produzierendes Unternehmen gibt. Ich kenne den Inhaber und denke mir, das ist toll, dass der da in der Region tätig ist und jetzt macht er eine Kapitalerhöhung und dann würde ich da gern mitmachen. Mit kleinen Beträgen, die in der Summe natürlich für das Unternehmen trotzdem spannend sind. Also die regionalen Aspekte, wir sehen Nachhaltigkeitsprojekte, die jetzt bei uns anfragen, also viele Dinge, die auch irgendwo mit einer emotionalen Bindung und Pioniergeist, der ja vielleicht so bei den Großunternehmen ein bisschen verloren gegangen ist mittlerweile, aber so diese Pioniergeist innovativen Unternehmen, ich glaube, die kriegen hier neue Möglichkeiten, Zugang zu Investoren zu bekommen und umgekehrt Investoren, die sowas suchen, finden jetzt auch Möglichkeit, transparent in solche Unternehmen zu investieren.
Sehr gut. Du hast auch an diesem Seminar noch erwähnt, dass Maschinen autonom Entscheidungen treffen und die zugehörigen Transaktionen automatisiert abwickeln. Also das hat jetzt nicht direkt mit der Finanzierung zu tun, aber was sind denn da diesbezüglich die größten Herausforderungen, dass diese Entwicklung dann auch Realität wird in der Zukunft? Inwiefern trägt Daura dazu etwas bei?
Ja, da muss man jetzt ein bisschen ausholen, wie ich zu der Aussage komme. Ich habe da ein Bild gezeichnet meiner Zukunftsvision. Und man muss sich vorstellen, was im Moment passiert auf ganz vielen Ebenen, technisch und gesellschaftlich. Wir sehen, dass auf der technischen Seite, dass immer mehr Maschinen miteinander vernetzt sind. Man spricht vom Internet of Things. Es sind mittlerweile mehr Geräte im Internet als Menschen im Internet und das wird exponentiell steigen. Das heißt, wir sehen ein Internet of Things, wo viele, viele Geräte miteinander vernetzt sind. Wir sehen, dass Vermögenswerte digital gehandhabt werden. So wie unsere digitalen Aktien kann man jede Form von Vermögenswert eigentlich als Token abbilden. Und das ist wie gemacht für Maschinen. Das heißt, Maschinen interagieren künftig nicht nur miteinander, indem sie Informationen austauschen. Maschinen agieren künftig miteinander, indem sie auch Vermögenswerte miteinander austauschen. Denn ein digitaler Vermögenswert, ein Token, ist ein perfektes Setup für eine Maschine, um Transaktionen abzuwickeln. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo das erste Mal in der Geschichte der Menschheit Maschinen autonom Entscheidungen treffen und Maschinen autonom auch über eigene Vermögenswerte verfügen können, ein eigenes Wallet haben. Das gab es ja bisher nicht. Weder konnten Maschinen autonom entscheiden, noch hatten sie ihre eigenen Vermögenswerte, über die sie verfügen können. Das geht jetzt. Und die Zukunftsvision, die ich da als Beispiel aufgezeigt habe, war ein von mir ganz zitiertes Beispiel, ein Auto, das über sein eigenes Budget und sein eigenes Wallet verfügt, um im Jahr für x Franken sich selbst waschen zu gehen. Was wird dieses gut vernetzte Auto machen? Es wird in meinem Kalender nachgucken, wann habe ich keine Fahrten geplant. Dieses Auto wird gemäß Wettervorhersage schauen, lohnt sich es überhaupt, sich waschen zu gehen oder ist so übles Wetter, dass es gleich wieder schmutzig wird. Und dann wird es Offerten einholen von Waschanlagen in der Nähe, fährt da automatisch hin. Auf dem Weg dorthin wird es vollautomatisch einen neuen Versicherungstarif abschließen, weil zum Beispiel die AXA vielleicht gerade für heute Nachmittag für Leerfahrten ein Sonderangebot hat. Dann lässt es sich automatisch waschen, bezahlt das alles automatisch, fährt wieder zurück. Auf dem Rückweg nimmt es noch meinen Nachbarn mit, der gar kein eigenes Auto mehr hat. Da verdiene ich sogar noch was an der Fahrt. Dafür muss das Auto wiederum seinen Versicherungstarif nochmal wechseln, weil jetzt plötzlich ein Insasse mit drin sitzt. Das war vorher nicht abgedeckt. Und dann, wenn das Auto wieder zu Hause ist, wird es noch anhand der aktuellen Wettervorhersage den günstigsten Stromanbieter raussuchen, um in den nächsten 2 Stunden die Batterien wieder aufzuladen. Je nachdem Wind oder Sonnenschein mag der ein oder andere Stromanbieter der bessere sein. Also, und das ist diese Vision, die ich da aufgezeigt habe. Und ich bin überzeugt, diese Dinge werden kommen. Auf der Zeitachse ganz schwierig einzuschätzen, denn es hat hier nicht nur technische Voraussetzungen. Ich glaube, die technischen Voraussetzungen, die haben wir heute schon. Die Gaps, gut, beim Thema autonom fahrende Autos vielleicht nicht, aber an anderer Stelle schon. Es braucht hier noch einen gesellschaftlichen Diskurs. Wie weit vertrauen wir Maschinen? Welche Berechtigungen wollen wir Maschinen überhaupt geben? Ich glaube, hier ist noch eher ein gesellschaftlicher Wandel, der stattfindet und auch eine kritische Auseinandersetzung. Was wollen wir überhaupt? Ich merke, wenn ich meine Vision aufzeige, ich als technikbegeisterter Mensch finde das klasse. Ich kriege dann aber auch ganz viele Rückmeldungen von Leuten, die sagen, sie haben Angst vor einer derartigen Zukunft, wie ich sie gerade skizziert habe. Und diese Angst muss man ernst nehmen. Dieser gesellschaftliche Diskurs, der muss geführt werden, was wollen wir und was machen wir und was erlauben wir. Und ich sehe da auf der Zeitachse irgendwas 5 bis 15 Jahre, für diese Vision, die ich hier aufgezeigt habe. Und Baustein, den Daura in diesem Bereich bringt, ist für mich relativ klar, was ich jetzt so anschaulich anhand des Autos aufgezeigt habe, werden wir in allen Businessbereichen sehen. Wir werden eben auch sehen, dass zum Beispiel Robo-Advisor, was ja heute schon der Fall ist, automatisiert Anlageentscheidungen treffen auf Basis von künstlicher Intelligenz. Und dann die gesamte Abwicklung von Aktienkäufen, Beteiligungen an Unternehmen oder auch Fremdkapitalinvestments, die werden dann vollautomatisiert digital über digitale Assets, also Token, abgebildet und das Ganze auf eine sehr effiziente Art und Weise. Und dafür liefert Daura eigentlich den Rohstoff, denn all diejenigen, die heute schon angekündigt haben, künftig irgendwas mit digitalen Assets tun zu wollen, seien das Börsen, seien das Banken, seien das sonstige Dienstleister, die brauchen den Rohstoff, also die Token, die von Unternehmen wie Daura später zusammen mit ihren Kunden überhaupt erst in die Wertschöpfungskette eingebracht werden.
Und in dem Prozess der Digitalisierung, den du ja gerade geschildert hast, was wünschst du dir da eigentlich so von den Unternehmen auch her? Wir haben das letzte Mal in unserem Podcast gehört, dass gerade im Bereich des Corporate Treasury Managements beispielsweise noch ziemlich viele Hausaufgaben erledigt werden müssen in der Digitalisierung. Wünschst du dir beispielsweise auch mehr Experimentierfreudigkeit von Seiten mittelständischer Unternehmen? Wie denkst du, kann man den Prozess in Richtung mehr Digitalisierung in den nächsten Jahren gestalten?
Ja, also Experimentierfreudigkeit ist immer gut an Stellen, wo es angebracht ist. Also Experimentierfreudigkeit heißt ja auch Risikofreudigkeit. Ich gehe Risiken ein. Das heißt, ich wünsche mir auch einen proaktiven Umgang mit Risiken und auch einen proaktiven oder positiven Umgang mit Scheitern. Denn wer Risiken eingeht, wird scheitern. Die Kultur des Scheiterns sehe ich in der Schweiz teilweise noch nicht so verankert, wie wir das woanders sehen. Es gehört dazu, wenn man sich im innovativen Bereich bewegt, dass Dinge mal nicht funktionieren werden. Da muss man bereit sein, das einzugehen. Das ist sicherlich, was ich mir von KMU-Unternehmen wünsche, wobei man jetzt auch sagen muss, viele sind da bereit dazu. Wie ich festgestellt habe, es scheitert dann oft eher so an den Schnittstellen zur heute existierenden Wirtschaft. Also wenn ein KMU-Unternehmer irgendwas in diesem Bereich machen möchte, dann kommen wir, wenn es um digitale Vermögenswerte geht, relativ schnell dazu, dass es in irgendeiner Art und Weise auch Bankdienstleistungen braucht. Und dort ist die Risikobereitschaft nicht ganz so gegeben. Ich drücke es mal so aus.
Ja, gut, das ist auch verständlich. Wenn es um Geld geht, möchte man ja nicht das Risiko fahren, dass dann irgendwelche Vermögenswerte verschwinden. Oder wir haben jetzt gerade den Wirecard-Fall noch, ist ein ganz anderes Thema. Also nein, nicht ganz anderes Thema, aber man möchte nicht, dass Geld eigentlich dann auf einmal der Kontrolle entzogen wird oder nicht mehr da ist. Also das kann ich dann nachvollziehen. Aber ich glaube, jetzt gerade mit einem Aktienregister, da könnte man schon etwas, ich glaube mal, progressiver vorgehen, wenn ich das mal so formulieren kann.
Das ist so, und wenn ich auf den aktuellen Wirecard-Fall zurückkommen darf, ich behaupte, auf einer transparenten Blockchain-Plattform hätte das gar nicht passieren können, weil dort die viel mehr Transparenz und Kontrollmöglichkeiten gegeben sind. Also es kann mir nicht vorstellen, wie auf einer Blockchain-Plattform plötzlich Vermögenswerte verschwinden.
Von sage und schreibe 1,9 Milliarden waren es, glaube ich. Also ist nicht ganz ohne, oder? Und auf der Blockchain kann man auch transparent verfolgen, wohin das transferiert wurde. Genau. Natürlich haben wir so Tumblers und solche Sachen, wo das vielleicht verschleiert wird oder versteckt wird und so. Aber ich glaube, bei diesen Dimensionen ist es nicht ganz so einfach zu bewerkstelligen dann auch. Aber eben, das ein anderes Thema.
Das ist so. Aber wenn ich für Risikobereitschaft propagiere, heißt das nicht, dass ich sage, wir müssen unkalkulierbare Risiken in Kauf nehmen. Da bin ich auch kein Freund von. Aber zu sagen, wir wollen ein neues Geschäftsmodell erschließen, auch bei Banken, das erfordert eine gewisse Bereitschaft, mal über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und das heißt nicht, dass man unkalkulierbare Risiken eingeht. Also ich erlebe es noch relativ häufig, dass wir mit Fachbereichen von Banken reden. Wir sind, wie gesagt, im Bereich digitale Assets unterwegs, die sehr offen sind und das gerne auch machen und vorantreiben würden. Aber dann eben aufgrund Restriktionen von Compliance nicht mit uns zusammenarbeiten dürfen, obwohl wir nichts anderes tun, als Aktien auf einem anderen Medium abzubilden. Also wir sind ja nicht mal hier in einem revolutionär anderen Geschäft unterwegs, sondern wir nutzen einfach ein anderes Medium für ein bestehendes Geschäft. Und das, die Differenzierung hier, das wäre wichtig zu verstehen, wo sind die Unterschiede zwischen Bitcoin und digitalen Aktien. Das habe ich mir einfach auch zum Ziel gesetzt, daran zu arbeiten.
Okay, Peter, an dieser Stelle danke ich dir vielmals ganz herzlich für das Gespräch und vor allem für deine Zeit. Wir wünschen dir und Daura weiterhin gutes Vorankommen.
Vielen Dank und danke für die Einladung heute.